Ja, schön. Also wir haben diesen Video am Anfang. Wenn es kein Video gäbe, dann würde ich euch fragen, weiß jemand, welche die Gebote 3 und 4 sind? Aber jetzt wisst ihr schon. Aber eine Frage habe ich dann. Wisst ihr, was unterscheidet Gebote 3 und 4 von allen anderen? Eine Verheißung. Aber es gibt noch etwas. Lassen wir den nächsten Slide gucken. Die Gebote 3 und 4 sind die einzigen Gebote, die keinen Verbot haben, die keinen negativen Wort. Alle die anderen Gebote haben keinen anderen Göttern, den Namen des Herrn nicht missbrauchen, nicht töten, nicht begehren. Und Gebote 3 und 4 haben nicht diesen negativen Begriff. Sie sagen etwas, das du machen sollst. Also wie ich gesagt habe, die Gebote oder Richtlinien, Anweisungen oder Freiheiten, sie sind also eine Zusammenfassung der Gesetz Gottes für das Volk Israel. Und ich nenne sie als Freiheit, denn ich glaube, dass jede Regel bringt auch einen Teil Freiheit in sich. Oder mindestens sollte jede Regel auch Freiheit bringen, wenn sie um eine gesunde Umgebung steht. Und dieses Prinzip zwischen Regel und Freiheiten, das habe ich besser verstanden, als ich ein Buch gelesen habe. Es ging um Kindererziehung eigentlich. Das Buch heißt, warum französische Kinder keine Nervensägen sind, von Pamela Druckermann. Steht auch im Spiegel-Bestseller. Ich weiß nicht, ob jemand das schon gelesen hat. Nein? Okay, also diese Autorin, die Pamela, sie ist eine US-Amerikanerin und sie lebt schon viele Jahre in Paris. Sie ist mit einem Franzosen geheiratet und als das Ehepaar ein Kind gebar, merkte sie, wie die Kindererziehung in Frankreich viel anders ist als in Amerika. Und dann schreibt sie dieses Buch über die Perspektive einer US-Amerikanerin, wie die Franzosen Kinder erziehen. Und da schreibt sie über ein Konzept, das ziemlich für sie klar ist, für jeder Franzosen, aber für sie total neu war, das Cadre-Konzept, Cadre-Modell. Und die Idee dahinter, also Cadre ist auf Französisch Rahmen oder Bilderrahmen. Und die Idee ist, dass die Franzosen, sie geben ganz wenig Regeln für ihre Kinder. Die Erziehung hat sehr viel Freiheit, aber es ist so wie ein Bild mit Bilderrahmen. Und die wenigen Regeln, die die Eltern stellen, sind so wie diese Bilderrahmen, aber drinnen kannst du malen, was du willst. Es ist weiß und die Kinder können malen, wie sie wollen. Aber nur innerhalb dieser Bilderrahmen. Die wenigen Regeln, die es gibt, sie müssen auch befolgt werden. Und das Interessante ist, dass die Erziehung läuft nicht unkontrolliert, sondern innerhalb klarer, abgesteckter Grenzen. Und wenn diese Grenzen dann überschritten werden, wenn die Kinder außerhalb dieser Bilderrahmen malen, sozusagen, dann schrecken französische Eltern sich nicht davon, die Konsequenz nachzuziehen. Für sie die Franzosen sehen sich nicht als beste Freunde ihrer Kinder, sondern sie wissen, sie sind da verantwortlich für die Erziehung, dem Wohlbefinden der Kinder, eigene Kinder. Und ob die Kinder es toll finden oder nicht, wenn die Eltern die Kinder dann Konsequenz nachzuziehen, das ist für die französischen Eltern ziemlich Schnuppe. So schreibt sie es im Buch. Und da habe ich durch diesen Beispiel von diesem Cadre-Konzept habe ich das verstanden, diese Idee zwischen Regel, diese Gesetze und wie sie Freiheit bringen. Weil sie sagen, es bringt Freiheit und Sicherheit für die Kinder, wenn sie wissen, wo die Grenzen sind. Also wenn ich sage zu meinen Kindern, ihr könnt jetzt im Garten spielen, heißt das, sie müssen im Garten spielen, aber im Garten können sie machen, was sie wollen. Sie dürfen einfach nicht rausgehen. Also diese Regel, sie bringt viel Freiheit für die Kinder auch. Und auch diese Sicherheit, weil sie wissen, auch den Ort, wo sie spielen dürfen. Das ist gesund für Kinder. Das bringt auch Klarheit. Wenn die Kinder dann einmal diese Regel, diese Bilderrahmen kennen, was ist von diesen Kindern dann erwartet? Sollen sie immer bis an die Grenze gehen? Das machen die Kinder, ne? Aber das ist nicht, was die Eltern meinen, wenn sie Grenzen stellen. Es ist nicht, dass die Kinder bis an die Grenze gehen. Oder wenn wir als Christen, wenn wir einmal verstehen, was es bedeutet, die Eltern zu ehren, will die Bibel, dass wir es verstehen, damit wir wissen, wo sind die Grenzen, bis wo ist meine Pflicht mit meinen Eltern und ab welches Punkt ist es nicht mehr mein Problem. Ist es das, was die Bibel meint? Oder wenn die Bibel uns diesen Gebot gibt über den Sabbat, heißt es, ich soll genau wissen, was bedeutet Arbeit und was nicht, bis wo, was darf ich am Sabbat machen und was nicht? Das, denke ich, ist nicht, was die Bibel gerade meint. Wenn sie diese 10 Geboten stellt. Und da, das, um es zu erklären, möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Da war ein König und er suchte einen neuen Fahrer für seine Kutsche. Und da kommt der erste Bewerber und der König fragt ihn, wenn du vor einen Kliff fährst, wie nah kannst du die Kutsche fahren, ohne hineinzufallen? Und der Bewerber war ein guter Fahrer und er antwortet, mein König, ich kann bis zu 50 Zentimeter fahren, ohne dass sie ins Gefahr kommen, ohne hineinzufallen. Okay, fand der König gut, er fand es gut, aber er ruft noch einen zweiten Bewerber, stellt dieselbe Frage, wenn du vor einen Kliff fährst, wie nah kannst du die Kutsche fahren, ohne hineinzufallen? Und der zweite Fahrer sagt, mein König, ich kann bis zu 10 Zentimeter von das Kliff fahren, ohne hineinzufallen. Wow, das war noch besser. Aber bevor der König eine Entscheidung trifft, will er noch einen dritten Bewerber hören. Und er ruft den dritten Bewerber und stellt ihm dieselbe Frage. Wenn du vor einen Kliff fährst, wie nah kannst du die Kutsche fahren, ohne hineinzufallen? Und der Bewerber sagt, mein König, wenn ich weiß, dass wir vor einem Kliff stehen, werde ich immer so weit wie möglich fahren. Ich werde sie nie ins Gefahr bringen. Und am Ende entscheidet der König sich für diesen dritten Bewerber. Also wenn wir über diese Gottesanweisungen lernen, ist es nicht, um zu wissen, genau wo sind die Grenzen, bis wo darf ich fahren und ab wo ist dann Verbot, ab wo ist die Gefahr. Sie ist gerade das Gegenteil. Ab wo ich weiß, was von mir erwartet ist, aber ich soll nicht, die Idee ist nicht, dass ich bis an die Grenze gehe, sondern dass ich weit weg von Gefahr mich stelle. Und ich habe vor einer Zeit im Internet ein Bild gesehen, das zeigt es auch ein bisschen lustig. Eine Mutter sagt für sein Kind, du darfst nicht im Wohnzimmer essen und du darfst nicht an die Küche mit deinem Handy spielen. Dann sucht der Kind, ja, wo ist die Grenze? Ne? Ab hier ist Wohnzimmer, dann darf der Handy da bleiben. Ab hier ist Küche, dann hier darf ich essen. Macht er beides. Also das war nicht, was seine Mutter meinte, als sie diese Regel stellte. Wenn wir jetzt an Jesus denken, waren vielleicht diese beiden Gebote, Sabbat und die Eltern ehren, vielleicht waren die Gebote, die am meisten die Pharisäer kritisiert. Weil die Pharisäer hatten gerade diese Mentalität von den ersten zwei Pfarrern oder von dieser Jungen auch. Sie wollten gerade bis an die Grenze gehen oder sie wollten genau wissen, was es bedeutet, ab wo ist meine Pflicht und ab wo ist es nicht mehr mein Problem. Und dann stellten sie hunderte Details und Definitionen, um zu erklären, was darf man am Sabbat machen, was nicht, obwohl Gott einfach sagte, nimm einen Tag als Ruhetag. Sie wollen genau wissen, was ist Arbeit, was ist nicht Arbeit. Ich nenne ein Beispiel. Kennt ihr diese Geschichte aus Johannes 9, als Jesus einen Blinden heilt? Die Bibel sagt so, Jesus spuckte auf die Erde, rührte mit dem Speichel einen Brei an und strich ihn auf die Augen des Blindes. Ich fand es immer komisch, was Jesus hier macht. Ne? Aber bis ich dann verstand, dass er spricht hier, mache eine ganz klare Kritik an eine von diese Gesetze, die die Pharisäer hatten. Die Pharisäer also sagten, was darf man am Sabbat machen und was nicht? Was bedeutet Arbeit, was ist nicht Arbeit? Und dann hatten sie hunderte Definitionen, was ist Arbeit, was ist nicht. Und eine von den Definitionen war, dass für diese Pharisäer dürftest du am Sabbat nicht am Boden spucken. Weil wenn durch den Speichel eine Pflanze wächst, dann hast du Arbeit gemacht, weil du hast eine Pflanze zum Wachsen gebracht mit deinem Speichel. Und da mache ich jetzt eine Kritik hier. Spuckt am Boden und heilt einen Mann damit. Er sagt, das geht nicht. Was Gott meinte, ist nicht, was darf oder was darf ihr nicht am Sabbat machen. Was ist Arbeit, was ist nicht Arbeit? Es ist einfach, nimm einen Tag, um auszuruhen. Sei nicht wie diese zwei ersten Fahrer, die immer ganz nah an der Grenze gehen. Nimm dir einfach einen Tag in der Woche, um auszuruhen. So hatten die Pharisäer auch neue Regeln erstellt, neue Gesetze, damit sie nicht mehr auf ihre Eltern achten mussten. Aber das gucken wir mal später. Wir werden jetzt dann, ich werde jetzt ein bisschen die Gebote 3 erklären, den Sabbat, den Ruhetag und danach Gebot 4. So, Gebot 3, du sollst den Feiertag heiligen. Dies ist ein Prinzip, der schon lange vor dem Gesetz Moses gab. Nicht als ein Gebot, nicht als etwas, das jeder Israeliten machen musste, sondern als ein Prinzip. Etwas, das jeder wusste, dass das gut war. Diesen Prinzip 6 plus 1. Nach 6 Tagen Arbeit sollten sie einen Tag ausruhen. Dieser Prinzip war schon da seit Adam, seit dem ersten Mann. Er kannte es schon, weil als Gott die Welt schuf, nimmt er den siebten Tag und ausruht. Und Gott tut es, obwohl er nie müde ist. Er macht es nur, damit er als Vorbild steht, für was gut für die Menschen ist. Und dann sehen wir, von Adam bis Mose, gibt es kein Gebot, dass die Menschen einen Tag in der Woche ausruhen müssen. Es war einfach ein Prinzip, das die Menschen einfach wussten. So, ne? Und ab Moses wird das dann ein Gesetz, diesen Gebot Nummer 3, 2. Mose 20. Aber warum wird das hier ein Gebot? Warum steht das Ausruhen hier als ein Muss ab jetzt? Und die Antwort, du musst dich vorstellen, dass die Israeliten, sie waren Sklaven. Und sie kommen aus der Sklaverei und Gott gibt diese Gebote. Und ein Sklave, für sie als Sklaven in Ägypten, mussten sie jeden Tag arbeiten. Immer, 7 Tage in der Woche. Sie kannten nicht diese Ausruhen. Und mit diesen Geboten will Gott sie wieder dort bringen, wie es am Anfang war. Er will sie ihre Mentalität verändern und wieder dort bringen, wie es geplant war am Anfang. Mit dieser Idee 6 plus 1. Später kommt Jesus. Die Bibel sagt, er erfüllt das ganze Gesetz und er macht uns frei von dieser Idee, dass wir müssen ein Gesetz erfüllen, um Freiheit mit Gott zu finden. Ja? Er macht uns frei von diesen Gesetzen. Und die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 9 und 10, dass Jesus wird zu unserem Sabbat. Jesus ist unsere Ruhe. Jesus selbst sagt einmal, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurem Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Also als Jesus für unsere Sünde gestorben ist und als er auferstand, dann haben wir die ewige Ruhe bekommen. Und trotzdem, obwohl es kein Gesetz mehr für uns ist, steht das Prinzip noch da. Wir wissen, dass es gut für unseren Leib, Seele und Geist, dass wir einen Tag in der Woche ausruhen. Meine erste Arbeit in Brasilien war in einem Restaurant. Ich war dafür Kasse, Verwaltung, Einkaufen verantwortlich. Und das Restaurant war offen jeden Tag, Montag bis Sonntag. Und obwohl in Brasilien man in der Regel bekommt man einen freien Tag in der Woche, dieser Restaurant hat es anders gemacht und ich bekam ein ganzes Wochenende frei für jede zweite Woche. Das heißt, ich musste arbeiten von einem Montag bis Freitag die andere Woche, 12 Tage im Stück und dann bekommt ich 2 Tage frei. Und das war das erste Mal im Leben, dass ich gemerkt habe, wie dieses Prinzip eigentlich Sinn macht. Dieses Bibelvers hat für mich eine persönliche Bedeutung. Ich habe das verstanden. Nach 12 Tagen war ich immer so müde. Ich dachte, nee, das ist nicht richtig so. Jetzt habe ich verstanden, dass ich habe kein Gesetz, dass ich am Samstag ausruhen muss. Aber ich habe verstanden, dass es ein gutes Prinzip für mich ist, dass ich einen Tag in der Woche zum Ausruhen nehme. Das war einfach nicht gesund für mich, wie 12 Tage am Stück zu arbeiten. Ich habe es gemerkt, wie Gott es um meinetwillen tat. Und der Punkt ist nicht, ob wir Samstag heiligen oder Sonntag. Das ist nicht der Tag selbst, sondern die Idee, dass 6+1, nimm dir einen Tag in der Woche zum Ausruhen, als Ruhetag. Und weißt du, diese Sache von nichts machen, von einem Ruhetag, das ist auch eine Übung im Glauben. Weil ich sage damit, dass ich vertraue am Gott, dass alles, was ich habe, das kommt nicht nur aus meiner Kraft, sondern das kommt von Gott. Es ist ein Geschenk von Gott. Ich brauche nicht immer arbeiten, um die Sachen zu bekommen. Ich bekomme sie auch als Geschenk Gottes. Und noch ein letztes Punkt zum Sabbat. Ich finde es schön, wie es in die, kann man sagen, so jüdische, ich weiß nicht, ob das ist Religion, Kultur, ein bisschen gemischt vielleicht, wo das Samstag, das eigentlich am Freitagabend anfängt, das ist auch ein Familienabend, dass man als Familie zusammen, das ist ein Abendmahl, dass man zusammen gegessen hat. Und das finde ich etwas Gutes für uns, dass wir, wenn ich einen freien Tag habe, mein Ruhetag, dass besonders für diejenigen, die verheiratet sind oder Kinder haben, dass man es auch zusammenpasst mit der Familie, dass es nicht nur ein Tag Ruhe für mich ist und mein Ehepaar bleibt mit den Kindern, ich muss jetzt ausruhen, sondern dass man es passt, dass es auch, dass die Familie diesen Tag genießen kann. Oder auch mit Freunden, braucht nicht unbedingt mit Familie sein. Mit Menschen, die mir gut tun, ne, dass ich es genieße und die Beziehung pflege an diesem Tag. Jetzt das Gebot Nummer 4, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Was bedeutet es für uns oder wie kann ich dieses Prinzip als Freiheit entdecken, erleben? Und hier ist interessant, weil die Eltern ehren, das ist anders, wenn du ein Kind bist oder wenn du schon erwachsen bist. Für ein Kind bedeutet es, die Eltern gehorchen. Aber für einen Erwachsenen kann es bedeuten, mit ihnen zu sprechen, auf sie achten, sie nicht vergessen, sie mal regelmäßig anrufen oder besuchen oder helfen. Und dieser Gebot Nummer 4, ich finde es merkwürdig, wie viele Autoren in der Bibel es genannt haben. Es ist nicht nur Mose, weil Moses schreibt es in 2. und 5. Mose. Danach schreibt Salomo es wieder im Sprüche. Jesus sagt es wieder in die Evangelien. Und Paulus schreibt es wieder in 4 verschiedene Briefe, in Epheser, Kolosser, 1. und 2. Timotheus. Und in 2. Timotheus schreibt Paulus sogar, dass ein Zeichen der Endzeit ist, wenn Menschen nicht mehr ihre Eltern ehren. Also das ist extrem wichtig für Paulus. Und warum ist die Ehre eigentlich so wichtig? Das finde ich interessant. Warum ist die Ehre wichtig eigentlich? Weil Ehre, die Eltern zu ehren, ist eine Art von Dankbarkeit. Zu einer Seite Dankbarkeit für das, was meine Eltern für mich getan haben, besonders als ich klein war und nicht selbstständig war. Aber zu anderer Seite auch Dankbarkeit für das Leben, das ich bekommen habe. Weil nicht jeder Vater und Mutter waren gut. Aber jeder von uns ist nur hier, weil es die Eltern gab. Weil die Eltern einmal eins waren. Und wenn ich die Eltern nicht ehre, ist es so, als ob ich das Leben nicht ehre, wenn ich vielleicht gegen mich selbst gehe. Weil ich sage, ja, die Eltern zu ehren ist eine Dankbarkeit für das Leben selbst. Also die Eltern zu ehren heißt, sie zu sehen als diejenige, die dir das Leben geschenkt haben. Es ist das Leben zu ehren. Und wenn du schon von zu Hause ausgezogen bist und schon für dich selbst sorgst, bedeutet nicht, dass du Ja sagst zu alles, was deine Eltern erwarten, denken oder sagen oder sich wünschen. Es kann gut sein, dass du anders leben musst als deine Eltern. Aber du kannst trotzdem für deine Eltern immer beten und sie auch vergeben. Das ist auch eine Art von Ehre. Und dieses Prinzip 4 sagt, geht weiter, ehre deinen Vater und deine Mutter, dann wirst du lange leben. Das erste Gebot mit einer Verheißung. Das schreibt Paulus auch später in dem Epheserbrief. Und es ist ein geistliches Prinzip, dass wir werden lange leben, aber es hat auch eine Logik. Zu einer Seite kann man das ein bisschen auch erklären, zu einer Seite, diese Langlebigkeit. Überleg mal, also als Mose dieses Gesetz gab, war das Teil einer Religion, des jüdischen Glauben. Und wenn ich meine Eltern ehre, heißt es für mich, dass ich dieselbe Religion folge, die meine Eltern schon folgen, dass ich auf dasselbe Fundament baue, wo sie schon leben, dass sie schon vorleben. Und wenn ein Vater, eine Mutter sich um seine Kinder kümmern, wird es sein später, dass wenn die Eltern alt sind, dass die Kinder sich dann um die Eltern kümmern. Das habe ich einmal von einer Frau hier in Deutschland gehört. Sie hat viele Kinder gehabt und sie hat gesagt, sie hat es gemacht, weil das ist ihre Rente. Sie glaubt fest, dass wenn sie alt wird, werden die Kinder dann um sie kümmern, auch wenn sie dann nicht, die Rente war nicht hauptsächlich ihre Finanzen, sondern sie glaubt, dass die Kinder werden ihre Rente in der Zukunft sein. Und ein bisschen ähnlich mit dieser Idee sind wir auch in Jesus, weil im Johannesevangelium, als er gekreuzigt war, sagt er Johannes, das ist deine Mutter und für Maria, das ist dein Sohn. Also Jesus, er erfüllt seine Pflicht als ältester Sohn und kümmert sich um seine Mutter bis um seinen letzten Tag hier auf der Erde. Jesus' Leben ist eigentlich interessant in diesem Punkt, Elternehre. Weil zu einer Seite lesen wir, dass Jesus, besonders als Kind, sagt die Bibel, dass er gehorchte seinen Eltern. Er gehorsam war. Zu anderer Seite sagt Jesus als Erwachsener schon, wer seine Eltern mehr liebt als mich selbst, ist nicht würdig, mein Jünger zu sein. Oder, dass in seinem Reich werden oft Vater gegen Sohn stehen und Mutter gegen Tochter. Also es gibt hier bei Jesus auch eine interessante Balance zwischen ihren eigenen Wille zu haben und die Eltern sich zu unterordnen. Und Gott, er sagt zu Adam dann, ganz am Anfang, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau. Also diesen Prinzip, Eltern zu verlassen, ist wichtig, aber das ist anders, als sie im Stich zu lassen. Was ich noch interessant finde, dass immer wenn die Bibel über Eltern spricht, bedeutet auch für diejenigen, die verheiratet sind, die Schwiegereltern. Man soll auch nicht nur denken, dass der Ehepartner muss sich um sie kümmern und ich nicht, sondern es bedeutet für dich als verheiratet auch, dass die Schwiegereltern. Wenn wir die Eltern ehren, lernen wir Gott zu ehren. Es ist hochwahrscheinlich, dass eine Generation, die Gott nicht ehrt, dass sie lernen wird, Gott zu ehren. Das eine führt zu anderen. Einer wird dich lernen, wie du den anderen auch machst. Ja, zum Ende möchte ich fragen, wie erlebst du gerade diese zwei Geboten? Merkst du vielleicht, dass in irgendeinem Punkt bist du schon außerhalb der Bilderrahmen oder dass du irgendwo schon zu nah an der Grenze fährst? Wenn der Heilige Geist irgendetwas mit dir gesprochen hat, wir werden jetzt bald beten und ich möchte, dass du es auch vor Gott legst, dass du es auch mitbetest jetzt und dass wir auch dass jeder auch eine Entscheidung treffen kann. Ab heute werde ich diesen Punkt anders leben. Will ich die Geboten als Freiheiten entdecken. Nicht als diesen Geboten mit vielen Definitionen, was muss ich für meine Eltern tun, was nicht, was darf ich am Sabbat tun, was nicht, sondern einfach sie als Freiheiten verstehen. Lass uns einmal beten. Jesus, danke für dein Wort, danke für diese Gebote, 3 und 4, für den Ruhetag und die Eltern zu ehren. Und Gott, danke, dass du das ganze Gesetz erfüllt hast und du bist unseren Sabbat und du, Gott, bist auch unser Vater. Trotzdem, Gott, haben wir hier einen Körper und wir müssen uns auch um ihn kümmern. Gott, ich bitte, dass jeder eine hier heute auch sich entscheiden kann, eine gute Balance in seinem Leben haben mit Körper, Geist und Seele, zwischen Arbeiten und Ruhetag zu haben und auch mit dem Punkt, die Eltern zu ehren. Mit diesem Verständnis, du bist unser Vater, aber wir haben auch hier Eltern auf dieser Erde, wo wir auch eine Beziehung haben, eine Verantwortung haben. Lehre uns da auch eine gesunde Beziehung zu leben. Für deine Ehre. In Jesu Namen. Amen.